Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Heute ist es die 47. Folge. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen. Nee, andersrum natürlich. Wir haben diesmal...
Man kann doch auch mal Abwechslung reinbringen.
Ja, gut. Wir haben diesmal interessante Themen zusammengestellt, so glauben wir wenigstens. Wir sind einem Energieerzeugungsverfahren auf der Spur, das erst im Labor so langsam vor sich hin lebt.
Ja, und du wirst nie mehr Platz sein, zumindest dein Fahrrad nicht, denn da gibt's auch eine neue Entwicklung. Mit einem Fahrradreifen, da ist eine Spirale drin aus Kohlenfaserwerkstoffen. Und ja, und das soll dann funktionieren, ohne jemals Luft aufzupumpen.
Ja, prima. Und dann kommt noch ein Dauerbrenner, Linux an Schulen. Wir haben wieder mit einem Lehrer ein Telefoninterview, der wieder andere Probleme hat als die anderen, die wir befragt haben. Aber es ist ganz interessant, dass das Thema Linux überhaupt ausgesprochen werden kann,
ja,
mittlerweile.
Und wenn jemand seinen Klappcomputer entsorgen möchte, dann haben wir den heißen Tipp, fliegen Sie in die USA. Aber was das bedeutet, das sagen wir am Ende.
So, ich war ja in Garmisch im Urlaub vor ein paar Tagen und da war ein großes Ereignis, das wurde dann schon angezeigt, Tage vorher mit Schildern hier zum Parkplatz, Schanze. Es wurde nämlich die Schanze der Olympischen Spiele gesprengt. Eigentlich ist das gar nicht wahr, sondern das war damals, 36 war das, eine Holzschanze. Die wurde in den 50er Jahren erneuert in eine Eisenschanze. Das sind alles so Eisenträger, so schwere Eisenträger, 125 Tonnen, die sollten in die Luft gehen. Und Wolfgang, du kannst übrigens noch ein Angebot abgeben, was du für den Schrott bezahlen willst.
Das ist ja mittlerweile ganz schön. Also von Schrott habe ich ja nur ein bisschen Ahnung. Ich denke mal, ich meine nicht nur meine Computer oder so. Aber ich denke mal zurzeit, wenn man so Schrott verkauft, so pro Tonne kann man schon so 170 Euro erzielen, wenn man es anliefert.
Ja.
Mhm. Wie viele Tonnen waren das?
125 Tonnen.
Wo können wir unseren Geburtstag von feiern?
Ja. So, und natürlich habe ich das Ereignis wahrgenommen, bin da mit meinem kleinen Roller hingefahren.
Im Urlaub.
Hatte auch ein Aufnahmegerät dabei.
Im Urlaub.
Ja, klar. Und habe bei der Sprengung natürlich hingeschaut und schau mal hin, wie weg sie ist. Es hat nicht lange gedauert.
Also du bist wie so ein Polizist, immer im Dienst.
Also. Ja. So, also eine Sprengung von so einer Schanze. Du kennst sie wahrscheinlich vom Neujahrsspringen, so ein bisschen im Bild, wie sowas aussieht.
Ich bin schon da gewesen.
Vorbeigefahren. So, und jetzt hast du ja aus irgendeinem Grund mal eine Sprengmeisterberufung gemacht.
Nein, habe ich nicht gemacht. Ich habe einen Sprengschein gemacht.
Das Sprengschein, ist ein Unterschied, ja. Ach so. Weniger als ein Meister.
Ja, weniger als ein Meister.
So, jetzt.
Und wir haben auch nur Holzbrücken sprengen dürfen bei der Bundeswehr.
Jetzt kannst du mal schätzen, wie viel Sprengstoff wurde dort verjubelt.
Das ist absolut nicht zu schätzen. Da müsste man nähere Daten haben und wie soll das Ding fallen und was weiß ich nicht alles.
Nach hinten soll es fallen.
Jo, toll. Prima. Nein, das kannst du nicht schätzen. Und dann muss man ja dazu sagen, bei der Bundeswehr hat man ja nun sehr viel Wert auf Sicherheit gelegt und zwar immer besser so mit 1000% zu arbeiten als mit 50%.
Also wie viel würdest du da reinbohren und da verstecken?
Ja, ein paar Kilo irgendwo. Ein
paar Kilo, das waren 800 Gramm.
800 Gramm?
Ja, das da waren wir auch stolz drauf.
Ich glaube, den Sprengstoff gab es damals in Aachen, wo wir die Brücken umgelegt haben.
Ja, auch am Anfang hat er mir ja gesagt, 150 Kilo.
Das ist ganz schön.
Sprengstoff, ne? Ja. Gut, natürlich hat mein Aufnahmegerät etwas aufgenommen, denn dafür ist es ja da. Und das wollen wir uns mal anhören. Wie fällt denn jetzt so eine Schanze, eine Skischanze, die so viel...
Jetzt gleich wie beim Raketenstart bei 10 beginnen. Der Countdown beginnt bei 10 und wir zählen dann alle zusammen runter. Das probieren wir jetzt mal ganz kurz aus. Du
kannst mitzählen.
10, 8,
lauter.
7.
Mach das Original nicht kaputt.
3, 2, 1, Zündung!
Weg ist er.
Die Olympiaschanze in Garmisch-Partenkirchen ist gesprengt. Und wenn Sie den Sprengmeister gesehen haben, der hat gerade richtig gejubelt. Herr Sprengmeister, ich glaube, das war für Sie jetzt gerade, als wie wenn Sie das Neujahrsspringen gewonnen hätten.
Naja, wie ich neujahr Skispringen gewinne, das weiß ich nicht, weil ich nie runterspringen werde, aber es war schon eine ganze Menge Druck, glauben Sie es mir.
Der Druck ist jetzt abgefallen. Ja, ist weg.
Wir sind noch wirklich happy, ganz toll. Und glauben Sie mir bitte, es ist nicht immer normal, dass auch mal was klappt.
Es ist nicht immer normal, dass alles klappt.
Super, den muss ich mir merken. Ja.
Es ist nicht immer normal, dass etwas klappt.
Genau, ja. Wie bei uns.
Wie bei uns. Bei uns wird es aber jetzt klappen, wenn wir nach Jena schalten und dort mit Dr. Sven Rau sprechen. Ich lese hier einen Satz, den muss ich vorlesen. So sei es denkbar, dass eines Tages Autos den speziellen Molekülkomplex der Jenaer Wissenschaftler in ihrer Windschutzscheibe tragen und das darauf scheinende Sonnenlicht den Wasserstoff als Treibstoff für die Brennstoffzelle erzeugt. Das klingt wirklich gut, Herr Dr. Sven Rau aus Jena. Ist das gesponnen oder könnte das so sein?
Na, wie man das immer in der Forschungswelt sagt, das wäre die Vision, die wir versuchen wollen zu realisieren. Momentan besteht unsere Expertise darin, dass wir solche molekularen Katalysatoren aufbauen können und zeigen können, dass sie im Prinzip fähig sind, Wasserstoff zu generieren unter Bestrahlung mit sichtbarem Licht. Aber wir können noch keine allein mit unseren Katalysatoren angetriebenen Autos kreieren. Dazu fehlt uns auch ein bisschen die Autobauer-Expertise.
Um Wasserstoff herzustellen, braucht man im Moment eigentlich Wasser und Strom. Wie sieht's bei Ihnen aus? Wasser werden Sie dafür auch brauchen, aber woher nehmen Sie den Strom?
Wir werden unseren Energieeintrag nur aus der Lichtenergie benutzen. Wir werden also keinen elektrischen Strom dazu benutzen müssen, um Wasserstoff herzustellen. Und das basiert darauf, dass wir in unseren Molekülen eine lichtsammelnde Einheit konstruiert haben, die befähigt ist, unter der Absorption von Licht Elektronen zum Hüpfen zu bringen, und zwar von der lichtsammelnden Einheit zu einer katalytischen Untereinheit. Und an dieser katalytischen Untereinheit können dann die Elektronen mit Protonen, also H+, aus der wässrigen Lösung zu Wasserstoff H2 rekombinieren. Und damit umgehen wir sozusagen dann die Nutzung von elektrischem Strom. Es gibt von mehreren großen Energiefirmen in Deutschland propagierte Konzepte, Photovoltaikmodule an Elektrolysezellen zu koppeln und somit dann elektrischen Strom herzustellen und den direkt zur Elektrolyse von wässrigen Lösungen zu benutzen, um Wasserstoff als Speicherstoff zu generieren. Das ist aber mit sehr vielen Verlusten verbunden, und unser Konzept zeigt eigentlich, dass man dieses verlustreiche System, welches technisch jetzt schon machbar wäre, viel schneller und effektiver in einem Molekül kombinieren könnte.
Wie viele Moleküle brauche ich denn, um ein Auto anzutreiben?
Das hängt ganz stark von der Qualität der einzelnen Moleküle ab. Wenn Sie das jetzt auf dem momentanen Stand unserer Technik machen wollen, müssten Sie eigentlich müsste die Windschutzscheibe Ihres Autos ungefähr dem Empire State Building in Größe und Fläche entsprechen.
Wäre doch leicht zu realisieren.
Sicherlich.
Ja, ja.
Multiple Faltungen Ihrer Windschutzscheibe mit einkalkulieren dann ja.
Das klingt ja alles sehr fantastisch und so weiter. Nur Sie haben noch keine Energie erzeugt. Das Ganze ist noch im Labor.
Ja.
Wann kann das denn aus dem Labor rauskommen?
Das wird sicherlich nicht innerhalb von Tagen oder Wochen passieren. Also eine sehr optimistische Schätzung würde aussagen, dass wir innerhalb von 5 Jahren soweit sein könnten, dass wir wirklich Lichtenergie in chemische Energie umwandeln können.
Wären dann die Dubaier wieder im Vorteil?
Die Dubaier, das kommt drauf an, wie viel Dubai in seine Forschungsexpertisen investiert.
Nein, ich meine von der Sonne her gesehen.
Nicht unbedingt, weil unsere Systeme sind eigentlich auch in sehr diffusem Licht aktiv. Also wir sehen, wenn wir unsere Experimente machen, dann müssen wir unsere Testsysteme immer im Dunkeln handhaben und halt nur mit sehr schwachen Lichtquellen arbeiten, um die Reaktion nicht sofort in Gang zu setzen. Also selbst diffuses Neonlicht aus den herkömmlichen Beleuchtungsquellen reicht aus, um die Reaktion anzutreiben. Und bei so einem schönen Sonnenschein, wie das jetzt in den letzten Tagen draußen ist, läuft die Reaktion mindestens genauso schnell und effektiv ab wie im Labor mit starken Bestrahlungsquellen.
Herr Dr. Rau, wie sieht es denn mit der Umweltverträglichkeit aus? Entstehen irgendwelche Schadstoffe vielleicht bei der Produktion des Katalysators oder bei der Entsorgung? Denn im Betrieb selbst dürften ja kaum welche entstehen.
Also wenn wir das realisieren könnten, in der Zukunft Wasser wirklich in Wasserstoff und Sauerstoff zu setzen, würden wirklich im Betrieb keine Schadstoffe entstehen. Momentan können wir das leider noch nicht. Wir benutzen noch ein organisches Ausgangssystem benutzen, welches wir auch während der Reaktion substanziell verändern.
Also verbrauchen.
Verbrauchen und halt auch keine nutzbaren Wertprodukte damit schaffen, was sehr betrübsam für uns ist oder betrüblich. Was man konstatieren kann bei der Herstellung unserer Katalysatoren, die sind garantiert nicht umweltverträglich, weil wir mit sehr vielen Schwermetallen arbeiten müssen, um die Funktion unserer Untereinheiten wirklich aufrechtzuerhalten. Da sind zum Beispiel Ruthenium und Palladium drin. Palladium, das wird manchmal auch schon in der Schmuckindustrie verwendet, ja. Aber Ruthenium ist ein relativ seltenes Metall und die Herstellung davon ist sehr energie- und kostenaufwendig und auch die Abprodukte müssen relativ aufwendig recycelt werden, um da die Umweltverträglichkeit zu generieren.
Gibt es denn irgendeine Vorstellung von Ihrer Seite, wie lange diese Zelle im Betrieb sein muss, damit die Energie, die Sie für die Produktion benutzt haben, wieder herauskommt?
Das kann man momentan noch nicht wirklich seriös sagen, weil diese Energy-Payback-Zeit, die man dafür ansetzen könnte, hängt ganz stark davon ab, wie aktiv unsere Katalysatoren sind. Momentan arbeiten wir zum Beispiel so, dass wir pro Stunde vielleicht 10 Moleküle Wasserstoff aus unserem Katalysator, also pro Katalysatormolekül generieren können.
Da kommen Sie nicht weit mit, ne?
Da kommt man überhaupt nicht weit mit. Aber die Chemiker sind ja schon so seit 200 Jahren dabei, solche Probleme zu bewältigen. Und es gibt relativ effiziente Konzepte, die Aktivität von solchen Katalysatoren zu steigern. Ja. Die wir auch auf unsere Systeme anwenden und wo wir auch schon erste positive Effekte sehen. Und darum denke ich, dass man innerhalb von wenigen Jahren zu viel effektiveren Katalysatoren gelangen kann, die schneller in kürzerer Zeit Wasserstoff generieren können. Darum ist es jetzt, etwas verfrüht halt eine Zeitskala für das anzusetzen.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Also ich kam heute Morgen hier ins Studio mit dem Fahrrad gefahren und ich war 14 Tage vorher weg und ich musste, als ich nach Hause kam, nicht den Reifen aufpumpen. Das ist eigentlich schon so eine Seltenheit. Normalerweise lässt er doch immer so ein bisschen Luft und man muss da mechanisch rangehen.
Oder
und
die nimmst Pumpe du im Urlaub bedienen. Zu?
Nein, nein.
Na gut.
Und wir haben jetzt erfahren, auf der Industriemesse wurde etwas ausgestellt und Professor Dr. Gerhard Scharr, Sie sind der Vater dieser Idee. Sie wollen jetzt das alles, dass ich auch nicht mehr pumpen muss, das wollen Sie erreichen.
Ganz genau so.
Wie kann man sich das vorstellen? Also wir waren ja alle stolz, dass der Herr Dunlop, ich glaube, das war er ja, dass der einen gummibewehrten Reifen gemacht hat, wo man Luft reinpumpen kann und das Ganze war sehr komfortabel und es klappte ja über die Jahrhunderte. Wunderbar. Warum wollen Sie das jetzt anders machen und wie wollen Sie das machen?
Ich möchte das Rad nicht neu erfinden, sondern eine Variante zur Verfügung stellen für Spezialanwendungen, so dass man auf jeden Fall keinen Platten mehr bekommt, wo man auf keinen Fall einen Platten gebrauchen kann. Beispielsweise nachts im Wald als Frau, wo man auf keinen Fall einen Reifen wechseln kann oder auf einer stark befahrenen Kreuzung, wo also die Verkehrssicherheit das nicht zulässt, da möchte ich also einen luftdrucklosen Reifen anbieten.
Wie ist denn das Fahrgefühl? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ist das so? Ich kenne sowas mit Vollgummi. Ich nehme an, dass das ein bisschen besser ist jetzt.
Ja, auf jeden Fall komfortabler als Vollgummi. Es hängt davon ab, welche Feder man hergestellt hat. Eine relativ harte für vielleicht Zeitfahren, für Spezialisten, für Rennfahrer, die also möglichst schnell sein wollen und etwas Komfort in Kauf nehmen. Oder halt eine weichere Feder, die also dann einen sehr guten Komfort bietet. Deutlich besser, wie gesagt, als Vollgummireifen.
Was heißt denn Feder in diesem Zusammenhang?
Es handelt sich dabei um eine CFK-Feder, also carbonfaserstärkter Kunststoff. Und diese Endlosfeder ist koaxial auf der Felge angeordnet.
Und
diese Feder übernimmt dann den Luftdruck praktisch vom Luftreifen.
Ah ja, das heißt dann die Herstellung der Feder, wie dicht die gewickelt ist oder so etwas, die sorgt dann dafür, dass es komfortabler ist oder dass sie eben härter ist.
Ja genau, Sie können über den Querschnitt des Federdrahtes und über den Abstand der Wicklungen die Steifigkeit bestimmen.
Gibt es denn jetzt an der Uni Rostock da einen Lehrstuhl für Fahrradtechnologie? Oder?
Noch nicht. Dann sind Sie der Zeit vielleicht voraus, aber es ist der Lehrstuhl für Leichtbau und Konstruktionstechnik, wo diese Versuche und Forschungen durchgeführt werden.
Ja. Gibt es überhaupt so einen Lehrstuhl für Fahrräder? Denn es gibt so viele Fahrräder auf der Welt. Eigentlich müsste man das ja wissenschaftlich begleiten.
Also, da haben Sie recht, aber meines Wissens gibt es sowas noch nicht, zumindest nicht im deutschsprachigen Raum, wo ich vielleicht den besten Überblick, oder mit Sicherheit den besten Überblick habe. Es gibt natürlich Institute, Lehrstühle für Fahrzeugtechnik, wo aber schwerpunktmäßig Automobile und Nutzfahrzeuge behandelt werden. Ansonsten gibt es in der RWTH Aachen einen Fahrradprofessor. Kann sein, dass er inzwischen im Ruhestand ist, aber als ich in den 80er Jahren in Aachen studiert habe, da war der Professor von der Ostensacken, Maschinenelemente,
Fahrradprofessor. Ich habe auch in Aachen studiert.
Ja.
Das trifft sich ja gut.
Herr Professor Schaal, ich habe das noch nicht ganz verstanden. Diese Feder, das ist mir jetzt klar, aber die liegt doch sicherlich nicht blank. Da kommt doch noch ein Gummi oder so ein Mantel da drum herum, oder?
Ja, das war natürlich vor kurzem von mir dargestellt. Also die Feder, das ist schon die Hauptkomponente, die diese federnden Eigenschaften bewirkt. Und dann kommt aber noch als letztes ein Laufstreifen, der den Kontakt zur Fahrbahn herstellt. Und dann auch die gewohnten Eigenschaften, Reibung, Grip und so weiter, das Durchrutschen verhindert.
Wie lange hält sowas?
Das wissen wir selbst noch nicht genau. Also das ist praktisch das, was wir auch noch erforschen müssen.
Also ich kann es mir auch noch nicht so ganz vorstellen. Was sagen denn die Leute, die mit so einem Ding mal Probe fahren? Wie ist denn das Gefühl?
Also die Leute, die das schon Probe gefahren sind, die kann man eine Hand abzählen. Das sind neben mir noch Studenten gewesen. Die waren begeistert davon. Also die sagen alle, sowas möchten sie auch haben.
Wird da gerade so ein Reifen gebohrt da? Irgendwie, wir hören da so ziemliches Bohren.
Ein gutes Ohr. Bei uns sind Baumaßnahmen. Wir bekommen eine neue Fassade.
Ja, ich dachte, Sie sind beim Zahnarzt.
Und obwohl ich alle Türen und Fenster zugemacht habe,
ist das nicht zu überhören. Sie sagten eben etwas vom Rennsport. Ja. Kann man sich vorstellen, dass das den Rennsport beflügeln könnte? Wenn man so ein CFK-Reifen aufzieht?
Ja, also ich könnte mir schon vorstellen, dass sich das durchsetzen wird, wenn es dann fertig entwickelt ist und keine Schwachstellen mehr zeigt. Sie hatten einen Punkt angesprochen, der also auf jeden Fall noch weiterentwickelt werden muss. Das ist der Laufstreifen. Wie wird er auf dieser Feder befestigt? Und wie wird die Feder auf der Felge befestigt, so dass es serienmäßig durchgeführt werden kann? Das sind unsere Hauptaufgaben momentan.
Gut, dann wollen wir mal schauen, wann diese Sachen auf den Markt kommen. Ich bin gespannt.
Vielleicht hätte der Jan Ulrich gar nicht dopen müssen, wenn er so einen Reifen gehabt hätte.
Ja, genau. Das Zeitfahren wegen geringer Rollreibung und kein Platten könnte das echt einen Profit bringen. Vielleicht noch kurz zwei Anwendungsgebiete, die wir verfolgen. Einmal Nordic Inliner, das sind Ski mit Rollen. Und da ist eine Firma an uns herangetreten, weil die Skifahrer auch Outdoor gehen, wie man sagt, und häufigen Platten haben. Und für behinderte Rollstühle, weil Behinderte sind ja darauf angewiesen, mobil zu bleiben.
Ja, klar.
Prima Entwicklung.
Ja, dann hoffen wir, dass es weitergeht bei Ihnen und dass Sie bald serienmäßige Reifen liefern können, auch für den Rennsport.
Schönen Dank für die guten Wünsche und für das Gespräch.
Danke.
Danke.
Ja, tschüss.
Das nächste Thema haben wir hier mal genannt, unser Dauerbrenner. Linux an Schulen. Das ist schon der dritte Beitrag in dieser Richtung. Und heute sind wir wieder verbunden mit einem Lehrer, und zwar in einer Schule in Münster. Es ist Benedikt Wiechhörster und er wohnt in Dülmen. Und wieso er was mit Linux zu tun hat, das wird er uns jetzt erklären. Hallo, guten Tag.
Hallo, guten Tag zusammen. Ja, ich bin Informatiklehrer unter anderem an einem Gymnasium in Münster-Hiltrup, am Kardinal-von-Galen-Gymnasium. Und wir leben auch momentan noch mit zwei Informatikräumen, die komplett unter Windows laufen. Auch der Server läuft unter Windows. Die einzelnen Clients haben noch eine pädagogische Software aufgespielt, die so ein paar Dienste anbietet, wie zum Beispiel das Überwachen der Monitore. Und momentan sieht es da ein bisschen düster aus, sag ich mal.
Dann haben Sie die schönen Lizenzen alle gekauft und recht teuer bezahlt, was so ein Windows-Server kostet. Das ist kein Problem, ne? Wer zahlt das?
Das zahlt der Schulträger, das ist in unserem Fall das Bistum Münster. Und ja, die haben das gezahlt. Wir hatten auch wenig Einfluss drauf, weil das so eine Lösung ist, die ja von außen übergestülpt wurde. Da leben viele Schulen mit, auch staatliche Schulen, die haben ähnliche Lösungen. Das scheint momentan so der Renner zu sein. Das heißt, die Schulen werden auch von außen administriert. Das heißt, wir haben gar keinen Zugriff mehr auf den Server und auf die einzelnen Clients, sondern das wird zentral von einer rechten Abteilung des Bistums Münster gemacht.
Die bekommen natürlich Geld dafür.
Richtig, und die bestimmen im Wesentlichen auch, was passiert. Die Idee ist gar nicht schlecht, die dahinter steckt. Man sagt da einfach, die Lehrer sollen sich mit dem beschäftigen, was sie können, nämlich unterrichten. Und den technischen Part, den nehmen wir den ab. Das heißt, das will ich gar nicht mal so ganz vorwurfsvoll darstellen. Allerdings,
ja, dann dürften sie aber doch auch in Physik keine Experimente mehr machen. Dann sollen sie unterrichten und den technischen Part lassen sie dann von irgendwelchen Externen machen.
Oh, das wäre natürlich traumhaft, aber nein, das also manchmal wäre es traumhaft. Ich meine, klar, die Versuche gehören dazu und die machen auch gerne. Aber die Grundidee war ja, es ist ja nicht Aufgabe unbedingt des Informatiklehrers alleine, so ein großes Netzwerk, wie das teilweise schon in einigen Schulen existiert, zu administrieren. Also die Grundidee, die war gar nicht so ganz verkehrt. Aus meiner Sicht. Das Problem ist nur, dass man dann sich natürlich auf absolute Standardlösungen geeinigt hat, die für alle Schulen mehr oder weniger ähnlich sind. Die Schulen haben aber intern völlig andere Ansprüche. Erstens, zweitens.
Lassen Sie mich mal ganz, ganz kurz da zwischenfragen. Sie sagen ein größeres Netzwerk. Wie groß ist denn das Netzwerk, was Sie in der Schule haben, was administriert werden muss?
Das sind ungefähr 50 Rechner, die administriert werden müssen. Das hört sich nicht...
Wie viele davon sind im Ausbildungsbetrieb?
Das sind alles 50 Rechner. Wir haben zwei getrennte Netzwerke, einmal das Verwaltungsnetzwerk.
Ja.
Das muss physikalisch getrennt werden von dem sogenannten pädagogischen Netzwerk, an dem die Schüler arbeiten. Das hat rechtliche Gründe und ist wahrscheinlich auch gut so. Aber gerade genau deswegen gibt es ja auch die Möglichkeit oder die Chance, da in dem pädagogischen Netzwerk mal etwas anderes auszuprobieren, weil die Verwaltung da ja gar nicht dranhängt. Das heißt, im allerschlimmsten Falle, und die wäre ja, wenn das pädagogische Netzwerk mal eine Zeit lang nicht funktionieren würde, das würde die Verwaltung, also den Fortlauf des Schulbetriebs, aber nicht tangieren, weil die ein ganz anderes Netzwerk haben.
Aber wie kommen wir jetzt zu Linux? Was machen Sie privat wenigstens Linux?
Ja, ich mache privat so ein.
Und Sie kriegen das nicht durchgesetzt, dass in der Schule auch eine Linux-Gruppe aufgebaut wird?
Ich bin ja seit 5 Jahren an dieser Schule und genau mit meiner Einstellung ist dieses neue System aufgebaut worden, das jetzt existiert. Und dann ist es natürlich schwer, als erstes, als neuer Kollege zu sagen, also wir haben zwar ein schönes neues System und tolle Hardware, aber ich möchte das Ganze jetzt erstmal hier umschmeißen. Also man muss erstmal so ein bisschen horchen, was geht überhaupt, wie läuft das System. Vielleicht etabliert es sich ja auch. Jetzt nach 5 Jahren stelle ich fest, Software veraltet so langsam, der Browser wird auch nicht mehr permanent aktualisiert. Das heißt, das sind so Symptome dafür, dass so langsam das ganze System etwas statisch wird. Um uns herum passiert viel, gerade im Bereich Linux. Nur unsere Systeme reagieren da nicht drauf. Ansporn war auch noch, dass man genau das, was Frau Post letzte Woche gesagt hat, nämlich, dass Argumente kamen vom Schulträger wie, ja, wir müssen im Bereich Windows ausbilden, reicht gerade die Standardpakete, weil das von der Industrie verlangt war. Und das war für mich im Prinzip so eine richtige Motivation zu sagen, das kann ja nicht sein. Also jeder, der mit einem Open Office einen Brief erstellt hat, meinetwegen auch unter Windows, der weiß, dass die Grundanforderungen gleich sind.
Und was steht denn im Lehrplan? Weil soll da Windows oder Excel oder Word oder sowas eigentlich in der Schule verwendet werden?
Also es muss eine Bildung in diesem Bereich stattfinden. Das heißt, glaube ich, sogar informationstechnische Grundbildung, sowas muss schon in der Klasse 5 passieren, aber da steht natürlich nichts von irgendwelchen Microsoft-Produkten, sondern in Richtlinien eines jeden Faches steht, dass die neuen Medien verstärkt und verbindlich auch eingesetzt werden müssen. Das muss eigentlich jeder Lehrer machen, ob er es tut oder nicht, das sei es dahingestellt. Viele machen es, das weiß ich. Aber viele hadern auch mit der Ausstattung in den Schulen.
Ja, wie schwörst du, wenn man eine Ausbildung macht, stellen Sie sich mal vor, das macht jemand einen Führerschein und der würde nur auf ein bestimmtes Fahrzeug geschult und alles andere dürfte er nicht. Es geht zwar nicht, weiß ich auch, aber das wäre doch ganz genauso albern. Ich kann überhaupt nicht begreifen, wie in Schulen so etwas gemacht wird, dass man Geld zum Fenster rausschmeißt, wenn man doch ausbilden soll, wenn man den Schülern und Schülerinnen etwas beibringen soll. Dann ist es doch eine wunderbare Sache, mal von Anfang an zu fangen, ein Betriebssystem zu installieren. Die ganzen Probleme, die Treiber und sonstige Sachen, die sie später im Leben, privat und wohl auch im Beruf haben, machen sie dann zu qualifizierteren Fachleuten, als wenn man einfach nur irgendwelche Icons klickt und aufmacht und irgendwelche Daten reinschreibt und das ausdruckt. Das halte ich für ziemlich affig, möchte ich sagen.
Also der Vergleich, den Sie gerade angeführt haben mit der mit dem Auto, mit dem Führerschein auf eine bestimmte Marke, den führe ich eigentlich immer wieder an, weil der das ziemlich klar macht. Und ich sag mal, ich bin ja gar nicht gegen Microsoft-Produkte. Das ist ja gar nicht so, dass ich jetzt sage, dass die müssen abgeschafft werden und das ist eine Ideologie, die ich hier vorantreibe. Sondern ich will einfach einen fairen Wettbewerb, von dem alle profitieren. Und den haben wir momentan nicht. Und wir als Schule haben ja die Verpflichtung, ja, wir sind ja häufig die Ersten, die den Schülern diesbezüglich etwas beibringen. Das heißt, wir steuern ganz extrem die Programmiersprache, mit der wir einsteigen. Die werden die Schüler wahrscheinlich so schnell nicht vergessen und zunächst einmal erlernen und darin auch ihre ersten Programme schreiben. Und das ist prägend.
Ja.
Das heißt, wir haben eine ganz große Verantwortung diesbezüglich. Und das könnte man jetzt ausweiten bis gesellschaftspolitische Dimension, die das annimmt, will ich gar nicht. Aber das kann man durchaus mal so durchdenken.
Ja.
Und ich will jetzt ganz explizit einen Gegenpol schaffen an unserer Schule zu, vielleicht Schulen, die verstärkt auf Microsoft-Produkte setzen. Und ich weiß auch, dass sowohl die Schulleitung als auch wahrscheinlich der Träger gar nicht so ganz abgeneigt sind, weil sie wissen auch, irgendwie tut sich da was bei Linux. Bei Dell wird es demnächst Rechner mit vorinstallierten Linux geben. Ubuntu ist im Aufmarsch, die Oberfläche wird schöner. Also das Ganze, die Linux-Gemeinde scheint jetzt auch wirklich das umzusetzen, was auch der Privatanwender will. Und das ist aus meiner Sicht im Serverbereich schon lange, aber mittlerweile auch, gerade so durch die Nachrichten in den letzten Monaten, eine ernstzunehmende Alternative zum Windows.
Also ich finde es gut, dass da so ein bisschen was anläuft irgendwo. Und vor allen Dingen hat mir bei Ihnen gefallen, was Sie auch eben selbst gesagt haben, dass Sie sagen, dass Sie als Lehrkraft nicht gezwungen werden dürfen, auch nicht Ihre Aufgabe ist, dass Sie für ein bestimmtes System die Schüler ausbilden, sondern das muss grundsätzlicher passieren und sollte nicht daran enden, dass man in Word einen kleinen Brief schreiben kann. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön. Tschüss.
Wenn man in die USA einreist, sollte man möglichst seinen Klappcomputer oder andere sagen auch Notebook dazu nicht mitnehmen. Denn da kann es passieren, dass man bei der Einreise, bei den Grenz- und Einreisekontrollen in einen rechtsfreien Raum gerät. Das ist ja nun so Mode geworden in den USA, dass man überall so kleine Räume schafft. Und dort wird dann dieses Teil kontrolliert und möglicherweise mal für 20 Minuten entführt und die Festplatte kopiert. Und sollte diese verschlüsselt sein, nun dann verlangt man den Schlüssel und wenn man den nicht herausgibt, dann wird das ganze Ding einfach konfisziert oder an Ort und Stelle zerstört. Was hältst du denn davon?
Finde ich nicht gut.
Ja, das sind wohl einige andere Leute auch und vor allen Dingen die Industrie- und Handwerkskammer und sowas, die haben da Angst davor, weil da ist ja nun der Werksspionage wirklich Tür und Tor geöffnet. Denn man weiß ja nun, dass die Amerikaner da nicht so besonders zimperlich mit Daten umgehen. Und jetzt stell dir mal vor, du fährst als Geschäftsmann darüber, hast irgendwelche Verträge oder sonstige Sachen da drauf, die kopieren das alles und was damit passiert, hinterher weißt du nicht.
Man soll da auch sowas Gefährliches machen, finde ich wenigstens, indem man die Namen austauscht, dass man die Namen in einem Tresor macht und dann Verbindungen schafft und die Verbindung zu Hause lässt, also ganz konspirativ soll man da vorgehen. Aber gab es nicht diesen Jan Ulrich, der auch seinen Namen irgendwo konspirativ irgendwo draufgeschrieben hat?
Ja, das war sehr schlau, was der Junge gemacht hat.
Ja.
Nochmal, das Fraunhofer-Institut für chemische Technologie entwickelt Methoden zur Zerstörung elektronischer und optischer Geräte. Eine fehlerhafte Codeworteingabe oder ein Funkbefehl reichen aus, um die Daten wären selbst von Spezialfirmen nicht mehr rekonstruierbar.
Ja, das kenne ich doch oder kannten wir oder kennen wir doch von diesen Bankautomaten.
Mhm.
Wenn man die nun gewaltsam öffnet, um da an die Elektronik ranzukommen, um vielleicht auch den Code rauszufinden, der dahinter steckt, hinter der PIN und hinter allen Dingen, dann macht es einen Blub. Und dann gibt's eine kleine Explosion und dann ist alles kaputt.
Die Büchse da drin kaputt,
ja. Die Büchse ist kaputt. Ist da sowas Ähnliches, dass ich da so eine Bombe mit mir rumschleppe?
Tja, ich weiß nicht.
Und dann den Laptop abgeben muss, weil ich eine Bombe dabei habe?
Ja.
Denn man kann das per Funkbefehl,
Pitsch,
mit Fernbedienung.
Ja. Also es ist schon, diese Welt wird immer verrückter, muss ich ganz ehrlich sagen.
Es ist unglaublich.
Und wenn ich jetzt mein Notebook, nur weil ich in ein demokratisches Land einreisen will, mit einem elektronischen, fernzündbaren Reißwolf versehen muss, aber vielleicht kommst du dann in Haft, bist du dann den Inhalt deiner Festplatte, den musst du ja wahrscheinlich auswendig wissen, dann vorgeplappert hast oder so.
Also ich werde nie mit meiner Terabyte-Festplatte nach USA fliegen.
Ah doch, dann können die Amis ja endlich mal singen lernen.
Also es ist schon eine ziemlich verrückte Welt, was da passiert. Aber übrigens, das muss nicht nur in USA passieren.
In China ist das genau
das
Gleiche.
In China ist das genau das Gleiche.
Da erwarte ich es ja fast, muss ich ja sagen. Mhm. Ja. Aber USA ist doch was anderes.
Also lassen Sie doch einfach Ihren Laptop daheim. Wenn Sie was brauchen im fremden Land, ziehen Sie sich das übers Netz. Da hört auch einer mit.
Ich mache das noch anders.
Ja.
Ja, ich bleib selbst daheim.
Ach so.
USA will ich nicht mehr. Nee. Aha. Mit den Methoden? Nee, mit mir nicht.
Ja, gut. Okay, dann bleibt uns jetzt bei dieser Sendung nur noch ein BÜB.
Ja.
Und Daumen hoch und Zicke-Zacke, hoi, hoi, hoi.
Und Kikeriki.
Schon wieder was Neues. Tschüss dann, bis zum nächsten Mal.
Das war Computer Club 2. Das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik: Manfred Kläuber. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2007.
Dieser Computer Club 2 wurde Ihnen von G-Data präsentiert. Das Softwarehaus aus Bochum ist auf Security spezialisiert und in diesem Bereich einer der größten Anbieter. Mit Internet Security Total Care hat das Unternehmen eine neue All-in-One-Lösung entwickelt, die PCs vor allen Gefahren aus dem Internet wirkungsvoll schützt und gleichzeitig wertvolle Daten automatisch sichert. Im Handel erhältlich für Vista, XP und 2000 als Einzel- und Dreierlizenz.